Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Man möchte dem am liebsten entgehen. Ihr kommt aus dem Urlaub zurück und denkt, nee, ich habe keinen Bock auf Raufasertapete und Routine. Ich will dieses Feriengefühl weiterhaben, auch im Alltag. Das Abenteuer, das Neue, das Entdecken. Aber wie? Ab 21 ist hier der Podcast mit Uzträger. Wir hätten da so ein paar Ideen. Zum Beispiel eine Art Couchsurfing für Camper oder eine Anleitung für Mikroabenteuer. Was dahinter steckt? Der Autor und Coach Christoph Förster, der kann es euch verraten.
Ja, wie der Name das schon sagt, ein Mikroabenteuer ist ein kleines Abenteuer. Da ist eigentlich alles drin, was ein Abenteuer ausmacht. Und es ist für mich einfach neue Wege zu gehen, aus der Komfortzone rauszukommen, sich selbst herauszufordern, irgendwie draußen in der Natur was zu erleben, was Ehrliches zu erleben, aber auch bereit zu sein fürs Ungewisse. Also sich einzulassen darauf, dass ich nicht weiß, wie geht's aus. Und das eben im Kleinen zu greifen, ja, vor der Haustür, da wo es liegt.
Aber ich verstehe richtig, es handelt sich eher um eine Bewegung und Unternehmung. Man kann ja auch sagen, Mikroabenteuer ist vor die Haustür gehen, seinem Nachbarn mal die Meinung sagen. Du sagst, du willst raus in die Natur irgendwie.
Ja, man könnte auch sagen, ein Seitensprung wäre schon ein kleines Abenteuer. Ja? Ein
Mikroabenteuer. Es gibt viele kleine Abenteuer, die man machen könnte.
Bei mir ist es tatsächlich so, dass es um die Outdoor-Erlebnisse geht. Für mich hängt Abenteuer nicht von der Destination ab, sondern eigentlich von der Einstellung. Wie bin ich drauf? Ich brauche nicht erstmal viel Zeit, ich brauche nicht viel Geld, ich brauche nicht viel Ausrüstung, um da rauszugehen, sondern ich muss einfach machen.
Also ich verlasse jetzt im Gedanken gerade meine eigene Haustür, laufe los, links die Straße runter, dann komme ich irgendwann ans Ufer hier in Berlin. Ja, und dann? Weiterlaufen dann, oder also?
Ja, weiterlaufen. Am besten dahin, wo ich noch nicht war, ja. Oder neue Wege gehen, die Stadt mal aus einer anderen Perspektive entdecken. Also mein Ur-Mikroabenteuer war, also mein Schlüsselerlebnis, das begann tatsächlich auch vor der Haustür. Ich habe in einem Telefongespräch mit einem Freund aus Berlin spontan entschieden, ich fahre jetzt zu dem und gehe morgen früh mit dem frühstücken. Und zwar mit dem Fahrrad. Und dann habe ich mein Fahrrad aus dem Keller genommen und bin nachmittags in Hamburg losgefahren und bin die ganze Nacht gefahren. Ich habe nicht geschlafen und bin gefahren und gefahren und gefahren, um morgens um 10 Uhr am Brandenburger Tor zu sein, um mit dem zu frühstücken. Und ich war natürlich völlig fertig, weil ich 10 Jahre lang nicht länger als 20 Kilometer am Stück gefahren bin und habe mich dann nach unserem Frühstück, was sehr einseitig war vom Gespräch her, wieder in den Zug gesetzt und bin zurückgefahren nach Hamburg, war keine 24 Stunden später wieder zu Hause, aber habe ein großartiges Abenteuer erlebt und das hat mir wirklich die Augen geöffnet und mir gezeigt, ich muss auf gar nichts warten, ich muss einfach nur los, raus.
Aber du hattest dann schon ein Ziel im Kopf, also bist nicht einfach nur los drauf losgefahren, sondern du hast gewusst, du willst irgendwie am Ende in Berlin ankommen in dem Fall.
Das war in dem Fall mein Ziel, ein ganz konkretes Ziel, ja. Ich habe aber auch schon ein Mikroabenteuer gemacht, wo ich gesagt habe, ich gehe einfach völlig ins Blaue bzw. ins Grüne hinein. Und auch das war extrem spannend, weil das wie so ein fast so ein Herumstrohmann ist, was man sich selbst gar nicht mehr so richtig erlaubt. Also einfach morgens aus der Haustür und habe ich gesagt, ich möchte abends zum Sonnenaufgang wieder da sein. Und dann läuft man einfach völlig ziellos durch die Gegend und das hat mich dann sehr doch auch an die Kindheit erinnert.
Du hast schon mehrfach gesagt, raus aus der Komfortzone. Ich nehme an, du packst da nicht groß Koffer, wenn du losziehst, sondern dann, was hast du da dabei? Dein Hausschlüssel und vielleicht was im Portemonnaie oder schon auch irgendwie Verpflegung oder irgendwie sowas?
Ja, ein bisschen was schon. Also wenn ich weiß, dass ich die Nacht draußen verbringen will, dann habe ich schon auch einen Schlafsack und eine Hängematte oder eine Isomatte dabei. Ich nehme manchmal was vor, dann weiß ich ungefähr, was auf mich wartet. Dann gucke ich vielleicht auch mal kurz in die Wetter-App und schaue, ob es regnet, ob ich eine Regenjacke einstecken muss. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, man braucht nicht viel, um rauszugehen. Ich sage ganz gerne, je schlechter die Ausrüstung, desto größer ist das Abenteuer, auch im Kleinen.
Jetzt ist bei deiner Aufzählung von was man so mitnimmt, nicht das Wort Zelt irgendwie vorgekommen. Das heißt, du legst dich auch einfach irgendwo in den Wald oder so.
Ja, ich habe irgendwann mal für mich 3 Regeln definiert. Was ist für mich persönlich ein Mikroabenteuer? Ein Mikroabenteuer dauert einmal zwischen 8 und 72 Stunden, also ein Zeitrahmen. Dann habe ich gesagt, ich möchte kein Auto benutzen und kein Flugzeug. Und wenn eine Nacht dabei ist, dann verbringe ich die draußen ohne Zelt. Und deswegen habe ich das Zelt nie dabei und schlafe einfach immer unter freiem Himmel.
Da wäre meine Assoziation, entschuldige, dass ich das sage, aber ich habe zu viele Schwedenkrimis in meinem Leben gesehen, dass ich am nächsten Morgen im Wald aufwache, aber halt in 6 Teilen, weil da so ein komischer Typ mit einem langen Messer vorbeigelaufen ist. Ja, ist das was dich auch beschäftigt?
Das ist natürlich das Kopfkino. Ich glaube, es gibt in Deutschland keinen sichereren Ort nachts als im tiefen, dunklen Wald allein. Da ist ja keiner. Ja, auch die Kettensägenmörder sind da nicht. Was sollen die da? Also mir ist noch nie irgendwas Blödes passiert nachts da draußen. Natürlich macht man sich manchmal so ein bisschen Sorgen und hat vielleicht ein bisschen Schiss, aber da kann man sich wirklich entspannen. Es gibt natürlich nie eine Garantie, aber es gibt auch keine Garantie dafür, dass wenn man tagsüber durch Berlin läuft, einem nichts passiert. Ich glaube, das ist gefährlicher am Ende, als nachts im Wald zu übernachten.
Wenn wir jetzt sagen, okay, das hat uns so heiß gemacht, diese Vorstellung, sein eigenes Mikroabenteuer zu erleben. Wie würdest du sagen, fange ich am besten an? Also du hast gesagt, Ausrüstung nicht unbedingt. Klar, ein bisschen Proviant ist wichtig. Schlafsack darf auch sein. Fahre ich als Anfänger da eher mal aufs Land oder soll ich in der Stadt direkt loslegen? Was würdest du empfehlen?
Also es gibt 100 Ideen und Möglichkeiten. Vor der Haustür direkt loszulegen, finde ich besonders charmant einfach, weil es wirklich keinerlei Anfahrt erfordert. Also einfach raus, loslaufen. Man kann auch in der Stadt eine S-Bahn-Linie ablaufen, die man sonst nur fährt. Man kann eine Strecke, die man sonst mit dem Auto macht, zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen. Also zu Mutti, ja, am Wochenende. Einfach mal mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, je nachdem, wo die wohnt. Oder ans Meer oder in einen Ort, der einen besonderen Namen hat. Ja, an der Ostseeküste gibt es Brasilien und Kalifornien und so weiter. Aber es gibt überall Orte mit komischen Namen. Oder einen Tag nur gerade auslaufen. Ja, und dann irgendwie bei Sonnenuntergang wieder in ein öffentliches Verkehrsmittel steigen und zurückfahren. Also einfach kreativ sein und vor allen Dingen diese eingefahrenen Muster komplett zu durchbrechen und Sachen anders zu machen, auch wenn da vielleicht Leute sind, die dann komisch gucken. Das Schöne ist, man kann jetzt mittlerweile sagen, ich mache ein Mikroabenteuer. Kennst du das nicht? Das ist der neueste Trend.
Es gibt tatsächlich eine große Facebook-Gruppe, die sich mit diesem Thema beschäftigt, wo sich viele Leute austauschen, nicht wahr? Und da bist du sicherlich als Administrator auch tätig.
Ja, ich habe die Gruppe ins Leben gerufen im vorletzten Jahr und die ist unglaublich gewachsen, gerade jetzt diesen Sommer. Es sind mittlerweile 3.500 Menschen, die sich da austauschen, vernetzen und was ich besonders schön finde, auch in echt treffen und verabreden zu solchen Mikroabenteuern. Ja, es gibt ganz, ganz viele Menschen, denen das offenbar gerade so ins Herz trifft oder aus dem Herzen spricht. Also es ist ein großes Thema gerade. Woran das liegt, ja, da gibt es sicherlich viele Gründe. Einer ist vielleicht, dass wir wenig Zeit haben, aber trotzdem die Sehnsucht nach Abenteuer und das Bedürfnis, da rauszugehen und das, ja, das Mikroabenteuer einfach eine gute Lösung.
Stichwort wenig Zeit. Wie baue ich das vielleicht auch in einen Sommer ein, in dem ich sonst arbeiten muss? Also ich habe vielleicht einen stressigen Alltag, aber trotzdem möchte ich vielleicht ein Mikroabenteuer erleben. Nur sollte ich am nächsten Tag halbwegs, naja, passabel riechend wieder im Büro sitzen können.
Ja, ich finde das mit das Wichtigste am Mikroabenteuer, an dieser Idee, dass es wirklich die Kraft hat, den Alltag umzudefinieren. Weil die großen Abenteuer, das ist ja oft so, wir sind dann weg, 2, 3, 4 Wochen, kommen wieder, denken, alles ist anders, aber ruckzuck ist es wieder genauso wie vorher. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass wir noch schneller wieder weg wollen als vorher. Und Mikroabenteuer haben wirklich eben diese Kraft, den Alltag zu verändern. Ja, es gibt sogar einen Begriff im Englischsprachigen, der nennt sich 5-to-9 Adventure. Man kann auch sagen Feierabenteuer. Da ist wirklich die Idee, nach Feierabend loszugehen, vom Arbeitsplatz alles schon dabei zu haben, was ich brauche für einen Abend und eine Nacht draußen in der Natur. Rauszufahren vielleicht eine Stunde oder rauszuwandern vom Arbeitsplatz und dann die Nacht draußen zu verbringen, morgens direkt wieder ins Büro. Ja, oder an den Arbeitsplatz, muss ja nicht immer das Büro sein. Es gibt ja auch Menschen, die arbeiten nicht in Büros heute. Und dann muss man halt gucken morgens, wie mache ich das, wie mache ich mich frisch, wie schaffe ich das, dass ich nicht stinke. Ja? Da findet man vielleicht einen Fluss oder ein anderes Gewässer, wo man sich frisch machen kann oder man macht es am Ende auf der Toilette am Hauptbahnhof.
Und vielleicht noch der Hinweis, kann man das am besten alleine machen, um so das pure Erleben dann auch wirklich für sich zu haben? Oder sagst du, das geht auch prima zusammen und macht vielleicht am Anfang auch mehr Sinn, damit man sich da ergänzt zum Beispiel?
Ich mag beides gern. Ich mag das, allein zu sein. Ich mag das, mich mit mir selbst zu beschäftigen, eben weil ja auch im Alltag das oft ein bisschen zu kurz kommt. Ich mag es aber genauso gerne auch mit Freunden unterwegs zu sein. Und gemeinsam rauszugehen ist natürlich tatsächlich am Anfang oft ein bisschen einfacher, der Schritt. Gerade wenn es darum geht, vielleicht nachts draußen zu sein, weil man dann sich nicht so alleine fühlt.
Also ich fasse zusammen, locker machen mit der Betonung auf machen. Das war Christoph Förster. Er hat uns erzählt, was man mit Mikroabenteuern erleben kann.
Deutschlandfunk Nova.
Wer Urlaub zu Hause machen will, der könnte ja auch eigentlich einfach so mit dem Zelt loslaufen, das irgendwo aufschlagen und ja, los geht's. Klingt toll, ist aber leider nicht ganz so einfach, denn in Deutschland ist Wildcampen verboten und kostet auch tatsächlich Bußgeld. Wer keinen Bock auf Campingplatz hat, der könnte tatsächlich fündig werden bei der Website One Night Tent. Es handelt sich um eine Plattform für Camper, die irgendwo umsonst eine Nacht übernachten wollen oder einen Garten oder so haben, den sie anderen anbieten dafür. Also quasi wie Couchsurfen, nur draußen. Ich habe mit Patrick Pirl gesprochen, der ist einer der Gründer von One Night Tent und ihn gefragt, was man denn bei ihnen genau findet.
Also auf unserer Seite findet man eine Google Maps basierte Karte, auf der an verschiedenen Orten Plätze eingezeichnet sind, hinter denen sich Menschen verbergen, die ihren Grund und Boden, ihren Garten, ihr Stück Wiese, ihr Stück Feld, was auch immer, mit anderen Menschen teilen und mit diesem zur Verfügung stellen, Menschen dazu einladen, dort für eine Nacht ohne Gegenleistung zu zelten. Genau, das sind sehr unterschiedliche Menschen. Das sind sowohl kleine Privatleute, sage ich mal in Anführungszeichen. Es sind auch öffentliche Anbieter, wie beispielsweise die Stiftung Wildes Schleswig-Holstein. Oder das sind auch Hofprojekte, die das machen. Also es ist eine sehr bunte Vielfalt, die sich dahinter verbirgt.
Aber im Großen und Ganzen kann ich davon ausgehen, dass wenn ich da mitmache und mit meinem Zelt dann dahin tiger zu so einem Angebot, dass ich da irgendwie einen privaten Kontakt habe und ja mehr oder weniger unterm Apfelbaum von irgendjemandem lande.
Genau, das kann man so sagen. Bei den meisten Leuten ist dann auch angegeben, ob die eine Vorab-Kontaktmöglichkeit wünschen. Das heißt, da kann man dann nachfragen, wie so die Platzbeschaffenheit ist, wenn man das möchte. Da sind doch meistens noch Informationen hinterlegt, wie der Platz aussieht. Und bei den meisten ist es dann eben so, dass es sich auf ein Stück Gärtchen oder Wiese bezieht.
Und wie funktioniert es mit Toilette und Dusche? Was dürfen die Camper damit benutzen? Ich nehme an, das ist dann auch sehr individuell. Und vereinbart man dann so?
Ja, genau, das ist sehr individuell. Also wir haben uns am Anfang, als wir die Seite oder die Idee, das Projekt konzipiert haben, Heiden Gedanken gemacht, wie wir das denn alles abdecken, gerade was Toilette oder Dusche angeht. Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir diese Verantwortung oder die Art und Weise, wie das gehandhabt werden soll, an die Anbieter halt abwälzen, weil letztendlich ist das ja jedem sein eigener Platz. Jeder weiß, wie sich die Gegebenheiten vor Ort am besten gestalten, und insofern sollte jeder Anbieter, der halt Gäste bei sich willkommen heißen möchte, ja bestimmen können oder das selber definieren, wie er die Toilettenversorgung regelt. Das ist dann noch ganz witzig, was man dann so liest. Also bei manchen ist es dann natürlich gar kein Problem, dass man die Toilette im Haus mit benutzen darf. Bei anderen Plätzen, wo es halt beispielsweise wirklich einfach nur ein Stück Wiese, gar nicht mal angeschlossen an das eigene Wohnhaus oder den Wohnraum ist, sondern irgendwo ein bisschen abseits. Da steht dann beispielsweise, man soll seinen Klappspaten mitnehmen und sich da ein Loch buddeln. Also das ist dann die Lösung der sanitären Probleme, genau.
Alles sehr individuell geregelt, und ihr heißt One Night Tent, aber man darf auch länger als eine Nacht irgendwo bleiben. Auch das macht man dann jeweils mit dem Anbieter des Platzes aus.
Genau, also prinzipiell angedacht ist es eben, das für eine Nacht zu machen, damit man jetzt auch niemandem, der touristisch im Gewerbe irgendwie darauf angewiesen ist, das Gefühl gibt, etwas wegzunehmen oder hier eine Konkurrenzsituation aufzubauen. Genau, so ist es dann erstmal gedacht, eine Nacht zu zelten. Aber es kann natürlich sein, dass Menschen sich so gut verstehen und gleich einen Draht zueinander haben, dass sie sagen, okay, hey, ihr könnt hier gern 2-3 Nächte länger bleiben. Also das ist ja auch ein Wunsch von uns, dass wir Begegnungen ermöglichen und schöne Momente schaffen. Und wenn das dann wirklich eintritt, dass da sowas wie Freundschaften entstehen, dann ist dann natürlich auch denkbar, dass die Gäste länger bleiben können als nur eine Nacht.
Mhm. Ist das auch so ein bisschen euer Hintergedanke, warum ihr diese Seite überhaupt ins Leben gerufen habt? Oder warum gibt es die Seite?
Also der Hintergedanke ist es jetzt nicht unbedingt primär. Das war vielmehr etwas, was dann infolge der Online-Schaltung und der Realisierung des Projektes passiert ist. Der Hintergedanke eigentlich war gewesen, dass wir ja so ein Stück weit dieses schwedischen Jedermannsrecht, dieses Allemansrätten nach Deutschland holen wollten. Wir hatten 2015 oder 16 war es, glaube ich, eine kleine Rundreise durch Südschweden gemacht und dabei dieses Jedermannsrecht genutzt. Das heißt, wir konnten überall unproblematisch unser Zelt für eine Nacht aufstellen und sind dann am nächsten Morgen weitergezogen. Mhm. Und das war so eine schöne Erfahrung. Wir haben dort ganz tolle Plätze besucht, an tollen Orten übernachtet, immer in der ersten Reihe am Strand, tolle Sicht. Das war einfach eine sehr schöne, freiheitliche, flexible Art des Reisens. Und als wir in Deutschland zurück waren, haben wir erstmal wirklich realisiert, was es bedeutet, dass wir diese Art des Reisens hier ein Stück weit verwehrt bekommen, dass es mit Bußgeldern behaftet ist, wenn man sein Zelt irgendwo für eine Nacht aufschlägt. Außer man fragt natürlich bei Leuten auf dem Grund und Boden nach, ob man dort schlafen könnte.
Patrick Pirl, einer der beiden Macher von One Night Tent.
Deutschlandfunk Nova.
Bali, Peru oder die Malediven, das sind doch so Ziele, die man häufiger auf den Seiten von irgendwelchen Reisebloggern oder auf Instagram sehen kann. Jan Jordan ist auch Reiseblogger, aber der bloggt nicht so über exotische Ziele. Er bleibt hier in Deutschland, also Pforzheim, Kassel, Lübben und so weiter. Auf seinem Blog Deutschlandjäger postet er regelmäßig seine Abenteuer aus der Heimat. Und ich habe ihn gefragt, wie er zu diesem Blog kam.
Also war ein bisschen Zufall, muss ich zugeben. Ich war eigentlich schon immer so ein bisschen auch in Deutschland unterwegs, aber natürlich auch in anderen Ländern, wo man halt so dann hinreist als Jugendlicher oder Heranwachsender, sagen wir es mal so. Irgendwann hatte ich gemerkt, dass Deutschland eigentlich ganz viele schöne Ecken hat und dass es hier auch sehr, sehr viel zu sehen gibt. Und dann hatte ich angefangen, so ein paar Fotos mal online zu stellen, so ein bisschen Text dazu zu schreiben. Dann hatte ich nach und nach gemerkt, ups, es gibt wohl ganz wenige Reiseblogs, konkret eigentlich keinen zu dem Zeitpunkt, der irgendwie jetzt nur über Deutschland berichtet hat. Und dann bin ich so ein bisschen in diese Nische sozusagen reingestochen und dachte, naja, dann führe ich das einfach weiterhin so fort.
Und wenn du jetzt deinen Blog erklären würdest, was macht Deutschland für dich als Reiseziel aus? Wie würdest du das zusammenfassen vielleicht?
Ja, also es ist eigentlich recht einfach, würde ich sagen. Also ich finde, an Deutschland ist es eben so faszinierend, dass du auf mehr oder weniger kleinem Raum sehr, sehr viel machen kannst und du hast sehr, sehr vielfältige Landschaft oder auch Natur oder auch Städte. Also ich meine, du kannst auf 3000 Meter ungefähr auf die Zugspitze oder am Meer baden oder am See baden. Du hast super viele unterschiedliche, vielfältige Städte, die auch viel Kunst und Kultur zu bieten haben, aber auch viel Historisches. Also zusammengefasst würde ich sagen, Deutschland ist einfach ein super faszinierendes Reiseland, wo du auf sehr, sehr kleiner Fläche sehr, sehr viel unterschiedliche Dinge erleben kannst.
Und es ist ja auch relativ praktisch, man muss nicht wahnsinnig weit fliegen. Also man kann schon, aber muss man überhaupt nicht. Und man kann auch mal so ein paar Tage nur verreisen. Spielt das bei dir auch eine Rolle oder ist das eher dann ein netter Zufall, dass das auch so kommt?
Ich meine, ich bin halt im Gegensatz zu manchen anderen, die eben 2-3 Mal im Urlaub sind im Jahr, bin ich eben 20 bis 25 Mal im Jahr im Urlaub. Und das macht natürlich schon auch was aus, klar.
Mhm. Deutschland als Reiseziel ist ja bei jüngeren Leuten oft so ein bisschen verpönt, ist nicht so wahnsinnig hip oft. Man trifft eher so ältere Leute, wenn man jetzt zum Beispiel nach Rügen fährt. Wie ist es denn bei deinen Followern? Was kriegst du mit? Sind da auch junge Leute dabei oder müsste man für die nochmal extra werben?
Also ich sag mal so, meine Zielgruppe sozusagen, die wächst natürlich mit, ne? Also die sind jetzt auch schon, würde ich sagen, über 30 und teilweise auch schon mit Familie gesegnet. Aber ich denke mal, grundsätzlich ist es natürlich eine Sache der Interessenslage, ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Sache des Alters, würde ich sagen. Oder ich bin mir sicher, dass jemand auch mit 19 oder 20 die Schönheit des Wattenmeers an der Nordsee genießen kann oder eben die feinen Sandstrände an der Ostsee oder auch Gebirgeseen im Allgäu. Also ich denke, es ist grundsätzlich eine Sache der eigenen Einstellung, ob man einfach auch bereit ist für Neues und ob man sich einfach auch inspirieren lässt und sagt, naja, es ist zwar vermeintlich vor der eigenen Haustür, aber ich will es trotzdem mal sehen und ausprobieren, ob es da schön ist.
Ich war ein bisschen überrascht. Ich habe bei dir geguckt. Ich habe, glaube ich, eine wassergetriebene Bergbahn, die nur so 400 Meter fährt, aber so eine wassergetriebene Bahn gesehen in Wiesbaden. Kann das sein?
Ja, richtig. Das ist die Nero-Bergbahn, also die logischerweise fährt auch auf dem Nero-Berg, beziehungsweise darauf und runter. Und das ist so die einzige, ich glaube, wasserlastgetriebene Standseilbahn, wenn es jetzt die korrekte Formulierung ist. Ich meine Deutschlands und sogar europaweit auch noch so ein bisschen so in einem guten Ranking. Und das ist schon auch interessant. Also Wiesbaden an sich ist schon sehr schnucklig. Da hatte ich, bevor ich da war, auch nicht so wirklich eine Assoziation mit.
Also das ist auch so ein bisschen deine Philosophie. Leute, lasst euch da nicht, also Wiesbaden hätte jetzt mich jetzt auch nicht wahnsinnig in Ohnmacht gestürzt vor Freude, wenn ich gehört habe, du hast jetzt ein Wochenende in Wiesbaden gewonnen. Aber deine Philosophie ist, halt, guckt einfach mal hin und du fährst dann auch einfach mal irgendwo hin und schaust dir das genauer an und entdeckst dann spannende Sachen, die in deinem Blog vorkommen.
Ich schaue einfach, wo was ist und wenn ich irgendwas nicht kenne oder mit irgendwas nicht in Verbindung bringen kann, dann gehe ich hin, weil dann will ich es mir anschauen, dann will ich sehen, was da ist. Und da gab es einfach auch schon super viele interessante Spots und einfach auch viele schöne, interessante Städte, die man eben nicht so auf dem Schirm hatte. Und als kleine Anekdote zu Wiesbaden übrigens, ich meine, dass Wiesbaden im Vergleich zur Einwohnerzahl die höchste Kokainkonsumdichte in Deutschland hat.
Leute, ab nach Wiesbaden!
Kann vielleicht auch die entscheidend sein für die Wahl des Reiseziels, ich weiß es nicht.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir in einem öffentlichen rechtlichen Sender anderen von Kokain vorkommen, Reiseziele empfehlen sollten, aber das lassen wir jetzt einfach mal so unkommentiert dahingestellt. Vielen Dank dafür, wir beide sehen uns dann in Wiesbaden am nächsten Wochenende. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und gute Reisen.
Dankeschön.
Tschüss. Jan Jordan war das, der uns seinen Blog Deutschlandjäger hier ein wenig näher vorgestellt hat. Urlaub im Alltag. Vielleicht war ja was für euch dabei. Und wenn ihr dann von einem Mikroabenteuer zurückkehrt, dann denkt doch an uns und erzählt uns vielleicht davon. mail@deutschlandfunknova.de, Stichwort ab 21. Und ansonsten genießt es.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
München. Aus der Idee der CSU-Fraktion im Rat der Stadt an der Isar, Dackel als Streifenhunde in U-Bahn-Stationen einzusetzen, wird nichts. Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG hat im Ansinnen eine Absage erteilt. Ursprünglich hatte die MVG die Dackel-Idee selbst propagiert. Das war Anfang April. Und es war nicht ernst gemeint. Zwei CSU-Stadträte begeisterten sich so sehr für den Scherz, dass sie schon am 3. April zur Tat schritten und einen Gremienbeschluss für Dienstdackel beantragten. Eine solche Entscheidung fällt aber in die Zuständigkeit der MVG. Nach deren Absage bleiben Wachdienste an U-Bahn-Stationen vorerst Menschen vorbehalten. Die zahlreichen positiven Reaktionen haben aber gezeigt, dass Dackel einen hohen Sympathiewert besitzen, so die MVG in einer heute veröffentlichten Stellungnahme. Für den Einsatz bei der U-Bahn-Wache kämen sie jedoch nicht in Frage. Die Hunde seien zur Abschreckung von Straftätern etwas zu klein. Außerdem biete das U-Bahn-Netz keine artgerechte Umgebung.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.